Was passiert eigentlich, wenn sich drei weinverrückte Menschen gegenseitig einen Wein einschenken und beginnen, über die Weinwelt zu philosophieren? Ich treffe heute Katie und Michael vom Wein für Wein Podcast. Wir zeigen uns gegenseitig unsere Favorites und erzählen uns Mega-Geschichten. Bist du bereit für den Probeschluck? Dann let's go! Eigentlich eine ziemliche Premiere heute, muss ich sagen, weil die ersten Wein-Podcaster einfach mit mir im Podcast
waren. Für uns ja natürlich auch das Gleiche. Wir haben auch noch nie einen Wein-Podcaster in unserem Podcast gehabt. Dementsprechend okay. Super spannend, cool.
Cool. Ja, aber es gibt jetzt auch nicht so viele Wein-Podcaster insgesamt.
Ja, gerade in Österreich nicht, ne?
Ja, gerade in Österreich.
Also die Dichte ist dann doch überschaubar, glaube ich.
Ja, und vor allem im Osten dann auch noch mit dazu, gell? Also, ja. Na, aber ich finde es, glaube ich, ganz cool, so erstens der Austausch und in der Branche probiert man ja dann doch sehr viele verschiedene Weine.
Jo.
Und ich glaube, da ist so ein kurzes Tratschal eigentlich schon einmal lustig, so ja, was ihr erlebt habt. Oder,
das
oder
das ist schon
ja, schön, dass du uns gefunden hast.
Ich wollte gerade sagen, danke, dass wir da sein dürfen zuerst einmal. Also, das freut uns voll.
Cool.
Super spannend und ich bin auch schon sehr gespannt, was du erzählen wirst von deinen Erfahrungen.
Ja, Na, deswegen ist ja auch so der Podcast zumindest bei meiner Seite entstanden, so einfach diese Gespräche, was man mit so coolen Weinleuten führt, die einfach aufzunehmen und auszugeben. Deswegen finde ich ja euch ein Konzept ganz cool, euch gegenseitig immer einen Wein zu zeigen. Also wenn wer euch noch nicht hört, dann gerne Wein für Wein, der Wein-Podcast.
Genau. Richtig.
Vielleicht wollten Sie euch nur kurz vorstellen, für die, die euch
ja,
noch gar nicht hören.
Wir starten einmal mit unserer Geschichte. Magst du starten,
Katie? Ich starte wieder.
Die Geschichte,
meine Geschichte ist länger. Ja, ganz genau. Hier. Genau, ich bin der Ankerpunkt. Da muss er jetzt lachen, der Michi.
Das amüsiert mich dann doch.
Ja, ein bisschen, ist ja fair. Ja, ich starte mit meiner Weingeschichte, beziehungsweise am Anfang mit meiner Non-Weingeschichte. Ich komme ja aus Oberösterreich, dem Land des Biers und des Mosts, also bis zu einem gewissen Grad. Und was anderes hat es in meiner Jugend auch nicht wirklich gegeben. Also ich habe null Kontakt oder Bezug zu Wein gehabt. Meine Eltern haben vielleicht eine Flaschen Wein getrunken am Abend, wenn Freunde da waren, aber auch ohne jegliches Wissen oder großes Interesse daran. Ich bin nach Wien gegangen zum Studieren, wie ganz viel Leute in Oberösterreich auch. Und da habe ich das erste Mal gesehen, okay, Wein kann auch was sein, was jüngere Leute trinken, weil das war so ganz weit weg irgendwie. So ein bisschen diese Wiener Studenten-Spritzer-Kultur und so weiter dann kennengelernt. Und man dachte, okay, gut, Wein ist vielleicht doch nicht ganz so weit weg von mir. Und ich habe dann über Unileit tatsächlich, also ich mache jetzt die verkürzte Geschichte, ansonsten sitzen wir da 5 Stunden, über Unimenschen so ein bisschen zum Wein gefunden. Also ich habe dort ein paar Weinleute kennengelernt und weißt du, brauchst du dir gar nicht erzählen, Weinleute, die ziehen dich schon so ein bisschen ein. Und dann verkostest du ein paar Weine, von denen du gar nicht gewusst hast, dass die so schmecken können, wie sie schmecken tatsächlich. Und dann bin ich in so einen Weinclub an der Wirtschaftsuniversität Wien reingekommen und habe dort das erste Mal Winzerinnen und Winzer so richtig kennengelernt. Und zwar junge, die auch an der Uni studiert haben und die dann halt ihre Weine mitgebracht haben und dann sind wir zusammengesessen und haben die verkostet und die Winzerinnen und Winzer haben mit so einer Begeisterung von Wein erzählt und ich habe mir gedacht, wie cool ist das? Da macht wer was Landwirtschaftliches, was Handwerkliches und kann dann mit so viel Begeisterung davon erzählen. Also ich war dann echt, ab dem Zeitpunkt, wo ich wirklich so mit Winzerinnen und Winzer die ersten Gespräche gehabt habe, da war ich dann komplett drinnen.
Cool.
Und dann hat es ein bisschen Verkostungswettbewerbe gegeben und dann, wenn du irgendwo mal nicht so schlecht bist, was das sei, dann taugt dir das nur viel mehr und dann bist du motiviert und dann hast du einen Ehrgeiz und dann, ja, dann ist eins ins andere gegangen, Verkostungswettbewerbe, also die ersten Reisen, die in Weingebiete waren und so weiter. Einer der ersten war die Champagne, das huckt die natürlich auch, was das sei. Und ja, so bin ich dann immer tiefer reingekommen, habe am Schluss auch diesen Weinclub zwischendurch einmal geführt, so, weil halt, ja, passiert einfach, solche Sachen passieren halt einfach. Und habe in Michi dann irgendwie mit eine Zart auf dem Weg.
Ja, das ist mir wirklich eine Zart. Also ich komme selbst aus dem Weinviertel, komme aus Landerteier, das ist da ganz im Norden quasi, in der Nähe von Bolsdorf. Gleichzeitig ist es zwar Weinviertel, aber es ist eigentlich eine Brauereistadt. Also bei uns daheim hat es auch eigentlich nie Wein gegeben. Ja, hin und wieder mal an DAC so quasi, wenn meine Eltern einmal eine Flasche Wein irgendwie aufgemacht haben, auch ähnlich wie bei dir halt mit Gästen, nie so eine Weinkultur in Wirklichkeit. Und die einzige Weinkultur, die ich dann mitgekriegt habe, war halt das ganz klassische Weinviertel, so Bolsdorfer Gegend quasi, wo ich ein paar Freunde gehabt habe. Und das war halt auch sehr, uniformes Weinbild, mit dem ich mir immer extrem schwer da habe. Für mich hat das alles nicht gut geschmeckt und alles gleich geschmeckt. Mhm. Und gleichzeitig habe ich immer das Gefühl gehabt, ich vertrage es nicht. Also ich habe immer das Thema gehabt, dass ich, wenn ich irgendwo nur ein Achtel Wein am Abend getrunken habe, ist mir am nächsten Tag irgendwie schlechter gegangen. Ich habe Schell weg gehabt, ich habe mich irgendwie nicht wohl gefühlt und habe dann irgendwann beschlossen, okay, passt, Wein vertrage ich nicht, trinke ich nicht, fertig, schmeckt mir eh nicht, ist eh wurscht. Also mir hat auch Spritzer nicht geschmeckt, da habe ich lieber dann ein Bier getrunken und die Geschichte ist erledigt quasi. Und dann irgendwann hat sich die Katie gedacht, naja, wir haben damals schon lang zusammengearbeitet in Wirklichkeit und haben sie mit unserer Partnerin oft immer zusammengesetzt am Abend, haben was
wie man es halt gegessen, tut, genau, kocht. Man isst, man kocht gemeinsam. Ja.
Und dann hat die Katie halt angefangen, dass man Weine hinstellt. Und gesagt hat, hey, schau, kostet es mal. Und meine Standardantwort war halt, ja, ich trinke keinen Wein.
Ich habe mir gedacht, was ist mit ihm?
Genau, sie hat sich gedacht, was ist mit dem Typen, der kapiert es gar nicht, der kennt sich nicht aus. Und dann hat sie halt die Sachen hingestellt und gesagt, ja, passt eh, aber kostet es halt einfach mal und schau mal. Und dann habe ich das halt gekostet, das hat halt null so geschmeckt, wie ich das in meinem Kopf in Erinnerung gehabt habe. Mhm. Das hat nicht für mich persönlich nicht nach Wein geschmeckt. Weil ich habe halt so ein klares Weinbild gehabt, das halt einfach geprägt war von im Endeffekt einer Rebsorte.
Muscatella.
Nein, von grünen Veltliner halt im Beispiel. Okay, ja. Von Stahltank, von Reinzuchthefe und Ende.
Ja,
okay. Und halt frisch, fruchtig quasi und ein bisschen Würze und das war's. Und dann haben diese Weine halt ganz anders geschmeckt und das waren halt viele Sachen, die auch im Natural-Segment waren, das waren viele Sachen, die ein bisschen wilder waren. Und ich mir dachte, okay, das ist spannend, aber das möchte ich auch kennen. Ich möchte auch irgendwelche Sachen jetzt finden, ich muss da das nächste Mal auch irgendwas mitnehmen und muss ja auch was hinstellen.
Der Michi ist überhaupt nicht ehrgeizig, wie es merkt.
Nein, null. Also, das liegt mir total fern. Und gleichzeitig hat die Katie halt diese Geschichten erzählt. Also, die hat mir nicht nur das Ding hingestellt und gesagt, da, Kost schmeckt, schmeckt nicht, sondern sie hat mir halt die Geschichte dahinter erzählt, woher das kommt, warum das spannend ist, was interessant daran ist, wer das gemacht hat, was da für ein Handwerk dahinter ist.
Weil sie ja so gelernt habe. Also für mich genau. War dieses Erste, war wirklich dieses Connecten mit den Menschen dahinter. Und das habe ich immer schon so spannend gefunden, so faszinierend gefunden. Deswegen habe ich das halt auch einfach weiter transportiert. Für mich war immer diese Geschichte hinter dem Wein wichtig. Und deswegen hat der Michi das halt aushalten müssen. Der hat das halt einfach erzählt gekriegt, egal ob er wollte oder nicht.
Ja, ist so. Und ich habe das halt überhaupt nicht kennt, weil für meine Weinbegegnungen quasi, das war immer so diese, du trinkst eine Weinprobe unter Anführungszeichen. Und das war damals halt mit 18, 19, bevor ich nach Wien gegangen bin am Land, war das halt so klassisch, du kriegst deine 10 Sechzehntel, die angefühlt sind wie viel, zahlst relativ wenig dafür und hast im Endeffekt da einen Gratis-Rausch. Mehr war Wein damals halt einfach in der ganzen Kultur für uns Jungen damals überhaupt nicht. Und das habe ich nicht vertragen, hat mir nicht geschmeckt, hat mir nicht taugt, deswegen Geschichten hat es da nicht gegeben dazu. Ne? Das war, du bist zu dem gegangen, wo du gewusst hast, dass du wen kennst, der dort ausschenkt quasi, von den Kölnerinnen und Kölner im Endeffekt bei dem Heirigen und hast gesagt, ja passt, du geh mal hin, weil da wissen wir, da kriegen wir keine Sechzehntel, sondern halt wirklich viel und geschenkt quasi. Also das war nur ein Mengenthema. Und dann bist du gekommen mit den Geschichten und was da alles dahinter ist und ich mir gedacht, okay, spannendes Thema und ich muss mich da jetzt auch reinfuchsen, weil ich möchte ja auch was, dir auch was zeigen können. Ne? Und dann habe ich halt angefangen auf dem wildesten aller Wege, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, definitiv.
Ich habe natürlich zuerst einmal Weinskandal gefunden und das Weinskandal-Sortiment quasi, also Händler in Wien für alle, die das nicht so kennen, das halt wirklich Natural Wein und wirklich teilweise Sachen, die halt richtig funky sind und richtig hinnig sind. Und für mich war das ein super Einstieg, weil das war halt wirklich das weitest Entfernte von dem, was ich gekannt habe als Wein. Deswegen hat man das natürlich am Anfang viel mehr taugt.
Gleich durchprobiert.
Na sicher, ich habe gleich bestellt, Sachen durchprobiert.
Gleich einen 18er Karton bestellt.
Und gleich mal alles Mögliche bestellt, gleich mal alles Mögliche ausprobiert und gleich mal geschaut, dass ich irgendwelche Sachen hinstellen kann und dann eine Geschichte dazu erzählen kann, weil ich wollte natürlich das auch wissen, was da dahinter ist. Habe halt dann recherchiert und dann bin ich halt das nächste Mal da gesessen und habe eine Flasche Wein hingestellt und habe gesagt, schau, was ich da gefunden habe und die Kette gesagt, kenne ich ja. Was willst du mit dem? Das kennt ja jeder.
Das ist aber sehr schmerzhaft, muss ich sagen.
Natürlich, also, wenn man was sagen will. Natürlich schmerzhaft, aber da habe ich ja gemerkt, okay, gut, mit dem rudimentären Research, was ich da gemacht habe, komme ich halt nicht weit. Da muss ich tiefer rein. Und dann ist das halt immer intensiver geworden. Und dann haben wir sich halt eigentlich jede Woche gegenseitig Sachen hingestellt. Mhm. Und das war so der...
Das war der Start, so ein bisschen, ja. Genau. Also ich hör's außer der Michi, oder du hörst außer der Michi wenn er sich für irgendein Thema interessiert, dann würde er es schon ordentlich machen. Und ja, zwar so schnell gescheit wie möglich. Ja, immer. Wandern gescheit. In dem Fall natürlich richtig, richtig gescheit. Also richtig, richtig gut, dass du das so spannend gefunden hast von Anfang an. Und die so organisch gehabt hast. Weil es war dann wirklich lustig. Am Anfang hat er halt Sachen gebracht, wo ich mir gedacht habe, ja, passt, kenne. Und dann waren auf einmal Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, wie hast du das jetzt gefunden? Was ist das? Und das ist nur dazu gut. Ja, dann cool. Hat sich das Ganze irgendwie so ein bisschen aufgeschaukelt und dann haben wir irgendwann einmal gesagt.
Diesel aufgeschaukelt. Ein bisschen.
Aber so einen Weg finde ich immer sehr, sehr spannend. Also auch wenn ich an Kollegen denke, also dieses Einfuchsen und mich interessiert, das gehört halt einfach zu dem Ganzen dazu.
Ja.
Also und egal, ob man jetzt beruflich mit Wein zum tun hat oder nicht, aber das ist, finde ich, das Wichtigste. Man muss sie einprobieren, man muss sie einlesen.
Ja.
Und die Kombination, die ist so wichtig, wenn man halt einfach was lernen will. Und das ist aber so spannend.
Ja. Und das Weinthema ist so ein großes, offenes Feld. Mit so vielen Ecken, wo du rein kannst. Das macht es so spannend. Das macht es so cool. So emotionales nur dazu. Ja, das war eben so der Startschuss an dem Ganzen. Ne? Ja, und irgendwann haben wir dann gesagt, hey, war doch cool, wenn wir mehr draus machen, aus diesem einfach nur zur Gaudi zusammensitzen und Wein trinken und uns Geschichten erzählen. Weil uns interessiert das ohnehin. Wir haben auch gern diese Connection zu Winzerinnen und Winzer. Wir wollen eigentlich nur mehr wissen, was wir ohnehin wissen können. Wie können wir das irgendwie kombinieren? Wie kann das Ganze funktionieren? Und haben dann, wir haben gemeinsam eine Social Media Agentur mit nur zwei anderen Menschen und haben deswegen so ein bisschen diesen Zugang ohnehin gehabt zu, wollen wir vielleicht irgendwann, was weiß ich, einen Instagram-Account machen, wo wir quasi so ein bisschen unsere Weine posten, die wir gerade so trinken. Na, das ist zu fad. Wir wollen eigentlich Foto, mehr erzählen.
Video können wir quasi. Genau. Das Equipment haben wir. Wir können Foto, wir können Video, wir können alles Mögliche machen. Wir kennen sie mit Social Media super aus.
Was können wir draus machen?
Aber irgendwie war halt Instagram war so der erste Schritt, weil für uns der logischste, weil das beruflich halt unser Fokusgebiet ist.
Genau.
Aber wir haben halt das Gefühl gehabt, okay, wenn ich jetzt da eine Weinbeschreibung zusammenschreibe und dazu, wie viel kann ich wirklich über Instagram erzählen, was halt so visuell ist?
Erstens machen das ohnehin sehr viel Leute und sehr gut. Und zweitens war es eigentlich immer schon dieses, wir wollen dir freuen, dieses Thema.
Tiefe.
Wie kann man das ordentlich erzählen? Und Podcasts sind ja, das brauche ich dir nicht erzählen, eines der tiefsten Medien, die du irgendwie haben kannst, wo du wirklich, wirklich detailliert über was sprechen kannst. Und jene, die das interessiert, die können sich dann wirklich einen Haufen Wissen daraus holen. Und wir haben gesagt, okay, passt, wir probieren das jetzt einfach. Wir schauen uns einmal an. Wir haben ohnehin das meiste Equipment daheim liegen gehabt, aufgrund von der Agentur. Und haben gesagt, okay, passt, probieren wir das. Wenn uns das Spaß macht, dann machen wir das einfach jetzt ein bisschen. Und wenn nicht, dann nicht.
Ja.
Und es macht uns noch immer Spaß.
Cool, sehr gut. Jetzt sind wir da.
Jetzt sind wir da.
Genau. Und wir haben sie gegenseitig auch was eingeschenkt. Also eigentlich.
Stimmt, kommen wir mal zum Wein.
Richtig.
Genau, wie ein Eichhorn-Konzept eigentlich. Und das haben wir gedacht, das wäre eigentlich ganz spannend.
Ja, schön.
Es hat so viele coole Gespräche sich auch gehabt mit Weingütern und da wäre es sehr lässig, ja, einfach von euch was zu hören, was so die spannende Geschichte oder der spannende Wein war.
Mhm.
Genau.
Wir haben auf jeden Fall was Spannendes mitgebracht.
Ja, wir sind auch schon gespannt, was du dazu sagst.
Schon sehr.
Sollen wir gleich mal mit dem starten?
Ja, dann starten wir gleich mit dem ersten, oder?
Passt. Schauen wir mal, wie sich das da...
So. Ich finde ja sowieso Blindverkostungen immer so spannend.
Yes.
Ja, bei uns sind Blindverkostungen ja wirklich Kern unseres Konzepts. Okay. Und wir haben von Anfang an gesagt, das machen wir so. Weil erstens ist es wirklich, wirklich lustig, wenn du ganz genau weißt, was du im Glasl hast und der andere versucht, sich da irgendwie hinzuraten, kommt nicht ganz hin, aber dann irgendwie mit ein bisschen Hilfe vielleicht doch. Das ist richtig, richtig cool. Mhm. Und andererseits, du lernst extrem viel über das Blindverkosten. Du verkostest konzentrierter, meiner Meinung nach, weil du halt wirklich mit allen Sinnen da versuchst, hinzukommen. Und ich merke mir Weine, die ich wirklich blind verkostet habe, die ich konzentriert blind verkostet habe, viel besser als andere.
Das definitiv. Und wir wollten auch ein bisschen eine Lanze dafür brechen, dass das Weinthema nicht kompliziert sein muss.
Genau.
Dass es nicht darum geht, dass du alles wissen musst, sondern es geht wirklich ums Ausprobieren und Versuchen. Und du lernst am meisten dabei, dass du, auch wenn du keine Ahnung hast, was blind verkostest und nicht vorher schon weißt, was es ist. Weil wie wir gestartet haben, ja wirklich wenig Wissen gehabt. Jetzt sicherlich schon mehr, weil wir es halt doch schon eine Zeit lang machen, aber du bist halt mit einem Wissensvorsprung, Katie, jetzt reingegangen, der natürlich schon groß war, weil du hast im Endeffekt die 8 Jahre länger mit Wein schon beschäftigt gehabt, mehr
oder weniger. Ja, zumindest 5, 6 Jahre, ganz genau.
5, 6 intensiv.
Also einfach ein Zeitl schon.
Also halt wirklich, du hast auch damals schon Aufbau 1 gemacht gehabt, glaube ich, oder
ja, genau, so zwischendurch
gehabt.
Einmal.
Also so Sachen, die halt, wo du halt einfach viel mehr Wissen schon gehabt hast und ich habe halt, mein Wissen hat sich beschränkt auf, ich habe ein paar geile Sachen gefunden und ein bisschen Research gemacht. Also wenig verkostet noch gehabt und immer noch sehr frisch zu dem Thema, weil das war uns halt auch wichtig, dass wir gesagt haben, okay, trotzdem blind verkosten, weil es ist halt wurscht. Und dann blamierst du halt, dann kommst du halt nicht drauf, bist halt vollkommen daneben, sagst von mir aus Sachen, die auch keinen Sinn machen, teilweise, weil du halt dann mit Rebsorten irgendwo verhaust oder sonst was. Aber um das geht's nicht, das geht um die Leidenschaft, das geht um die Emotion.
Genau. Ja,
und um das, dass dir das Thema Spaß macht. Es geht nicht darum, dass du blind oder snoggelst, das tut eh keiner.
Nein. Also und vor bitte. Allem, das erstens geht sowieso nicht. Ich finde Blindverkostungen finde ich so spannend, weil man halt am Boden auch wieder teilweise komplett runterkommt. Also die ärgsten Experten stürzen beim Thema Blindverkostung sehr, sehr tief.
Ja.
Ja.
Und das, aber gut das, ist es.
Ja, gut ja. ist es, weil es soll ja auch nicht genau so offensichtlicher sein. Es soll ja verspielt im Glas sein zum Beispiel. Und so ja. wie das jetzt zum Beispiel. Also ich finde das halt schon sehr spannend.
Genau, erzähl mal.
Spannend. Ja,
was
genau.
sagst du mal?
Ja,
also, na, wir haben einmal gesagt, es gibt nichts, es gibt keinen Blödsinn, den du reden kannst beim Blindverkosten. Du erzählst einfach, wie das riecht für dich, wie das schmeckt für dich und dann schaust, wo dir das hinführt und fertig.
Ja, genau. Also ich finde, es springt jetzt an nicht unbedingt an, also es ist jetzt nicht sehr primär der Nase, was ich sehr, sehr mag auf jeden Fall. Es hat so eine sehr cremige Nase, also ich finde, es ist so, wie wenn es auf jeden Fall eine Hefezeit gehabt hat.
Ja.
Ich habe so also eine leichte Reduktivität ein bisschen in der Nase, also ganz ein minimales. Und es ist jetzt nicht sehr primärfruchtig, also eher auf der, sage ich jetzt einmal, dezenten Frucht. Und wenn, dann ist es auch nicht unbedingt sehr exotisch, also es ist eher so heimisches Obst.
Ja,
so
ja genau.
Helle Früchte, ist nicht unbedingt so wirklich tief. Voll. Aber ich finde es sehr elegant in der Nase. Das ist schon.
Ich finde, du hast schon so ein bisschen was Birniges auch drinnen. Ja, also ich bin eher beim Kern als beim, wie ist das andere Obst?
Stein,
danke.
Voll.
Gute Säure. Das mag ich sehr gern. Echt frisch, trocken.
Schöne Säure, gell?
Ja, ich liebe es.
Säure fort.
Ja, aber das finde ich wichtig. Also,
ja, ist auch immer was, was uns taugt. Ja. Also dieses nicht auf der Primärfrucht, nicht zu plump daherkommen, sondern halt diese eleganten, feinen Sachen faszinieren mich halt immer mehr als das, was einfach nur Primärfrucht sagt und das war's, ja.
Ja, also ich finde es auf jeden Fall eine sehr kühle Stilistik.
Ja.
Und das ist heutzutage, glaube ich, was einerseits, glaube ich, immer besser wieder ankommt, dieses Frischere, aber manchmal schwer zu finden. Aber ich finde es sehr, sehr gut gemacht. Echt cool. Und den Wein habt ihr ausgewählt aufgrund einer coolen Geschichte oder ist es, weil leicht der Wein von dem Weingut so
beides.
Eigentlich, beides. Ja genau, eigentlich war das so die erste Eingebung, wie du gemeint hast, hey, nehmt irgendwas mit. War das sehr schnell da, weil wir die Person dahinter schätzen, weil wir den Wein oder die Weine dieser Person sehr schätzen und auch den Wein sehr schätzen. Und natürlich, weil die Geschichte dahinter auch ganz passend ist, glaube ich. Um ein bisschen.
Das heißt, nichts verraten, das finde ich super.
Ja, ich habe mich sehr bemüht, dass ich nichts verrate und trotzdem irgendwie ein bisschen was sage.
Sehr gut.
Aber ja, es war so eigentlich der Wein, der uns ein bisschen ganz gut beschreibt, würde ich sagen. Auch von der Stilistik, was wir trinken, was uns taugt, ne, was du eh schon beschrieben hast. Das war uns halt auch wichtig, dass wir was mitnehmen, was in unsere Richtung geht, weil wir halt wirklich vom Zugang her von Anfang an gesagt haben, wir stellen im Podcast bei uns nur Weine vor, die uns wirklich taugen.
Genau.
Da geht es wirklich um persönliche Präferenz, ganz einfach, was uns halt Spaß macht, was wir gern trinken, damit sie Hörerinnen und Hörer so ein bisschen ein Bild machen können, was einer vielleicht auch taugen kennt. Das schaut natürlich noch immer, dass es möglichst breit gefächert ist, weil uns auch einfach viel zu viele Sachen taugen. Also wir trinken halt vom Biss in Wirklichkeit, aber dieses Frische, über die Säure kommen, schöne Struktur haben, nicht zu plump auf der Primärfrucht, ist halt auch was wir eigentlich immer durchziehen, weil das einfach die Sachen sind, die wir am liebsten trinken.
Ja, ganz genau. Ich meine, es gibt manchmal Sachen, die man mitnehmen, die nicht ganz in dieses Beuteschema reinkommen. Cool. Teilweise auch, weil die Geschichten zu den Winzerinnen und Winzern oder zu den Weinen sehr, sehr spannend sind. Und weil es auch Sachen gibt, abseits von diesem sehr
na klar.
Klar, es sehr gibt, cleanen es gibt Geschmacksbild, die uns taugen.
Geile Sachen insgesamt, das ist halt das Schöne dran. Mhm. Und es ist halt auch so, dass wir unsere Geschmäcker zwar natürlich, dadurch, dass wir schon sehr, sehr lang jetzt mittlerweile miteinander verkosten, hat man natürlich ein Gefühl füreinander und man hat auch gewisse ähnliche Geschmacksbilder, was an halt beiden Tagen, also unsere Geschmäcker gingen jetzt nicht komplett
ja, ganz
auseinander.
Genau.
Wo man sagen,
es war wahrscheinlich richtig lustig, wenn es komplett konträr war, aber das ist halt nicht ganz so.
Aber bei manchen Stilistiken weiß ich ganz genau, das taugt mir, das taugt der Kedi nicht oder umgekehrt.
Genau.
Und das hat dann schon auch lustig, sowas im Podcast mitzunehmen, wo du genau weißt, dass das der anderen Person voll taugt, auch wenn du selber jetzt sagst, okay, es ist nicht hundertprozentig meine Stilistik, aber ich finde es halt cool, der anderen Person was zu sagen, was halt genau in das Beuteschema fällt. Ja. Oder auch umgekehrt, was herzumzeigen, was mir voll taugt, wo ich weiß.
Ich kämpfe ein bisschen damit
das,
wahrscheinlich.
Das wird mir die Kedi im Podcast zerreißen quasi, weil ihr nicht taugt, aber es ist halt auch spannend zu hören, dass das trotzdem guter Wein sein kann, nur wer einen nicht schmeckt, hast das nichts. Ne?
Genau.
Absolut.
Das ist ganz wichtig.
Ja. Ja, absolut. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Also bei mir im Podcast soll es ja eher darum gehen, so die Meinung hinter anderen Personen so ein bisschen verstehen zu lernen und irgendwie meine Meinung in den Vordergrund zu drücken und deswegen auch Personen mit unterschiedlichsten Philosophien, Denkweisen. Und wie du sagst, also manchmal sind auch Weine bei mir im Podcast dabei, die nicht unbedingt jetzt großartig feier oder die, sondern trotzdem eine coole Geschichte dahinter ist. Vielleicht ist es jetzt nicht mein Weinstil, aber sicher von sehr vielen vielleicht.
Ja.
Und das finde ich wichtig, halt einfach da so eine gewisse Objektivität halt auch reinzubringen. Also auch nicht zu subjektiv vielleicht zu bewerten. Das finde ich ja ganz wichtig. Aber ich muss eigentlich sagen, der Wein, ja, lässt mich nicht los.
Ich wollte gerade sagen, wenn du der Michi warst, da die sagen, so, jetzt erzählen wir mal, was kann das sein?
Boah. Also ich muss schon sagen, ich habe schon sehr viel blind verkostet, aber es ist schon doch einige Zeit jetzt wieder her, wo ich dieses Blindverkosten jetzt wieder gestartet habe. Also ich muss sagen, Podcast, ich verkoste immer alles offen. Und die Sommelier, aktive Sommelier-Seite ist ja doch schon wieder ein bisschen länger her. Aber ich finde es in dem Sinn voll spannend, weil es sehr frische Stilistik ist. Das heißt, es wird schon in ein eher kühleres Gebiet auf jeden Fall geben.
Das unterschreiben wir da.
Ja, es ist auf jeden Fall auch nicht zu aromatisch. Es ist, das heißt, es gibt schon ein paar Rebsorten, die ich mir da sehr gut vorstellen kann. Was ich auf jeden Fall ausschließen würde, ist alles, was so in diese burgundische Richtung geht. Das ist einfach von der Säurestruktur und von der Frucht so ein bisschen nicht in das Schema fällt.
Genau, es ist nichts Burgundisches.
Ja, genau. Es ist jetzt für mich unbedingt auch nicht. Vielleicht schießen wir jetzt eh ein bisschen ins Knie, aber es ist auch nichts, weiß ich nicht, Riesling-ähnliches. Also ich würde eigentlich in eine Richtung gehen, trotz der hohen Säure, deswegen, also Riesling, wie gesagt, schließe ich aus, würde ich schon, weil es für mich so ein bisschen was Kräuteriges, Grünes auch dabei hat, auf jeden Fall in die steirische Sommio-Richtung gehen.
Ach, spannend. Also Riesling auszuschließen war richtig, aber du musst auch einen steirischen Sauvignon ausschließen. Ah, du weißt, dass du wegen der Säure und wegen der Kräuterigkeit hingehst. Und es ist ein guter Tipp, dass du einen Riesling und so weiter links liegen gelassen hast. Vielleicht.
Aber ich verstehe, was du tust.
Genau.
Ja. Also,
es ist
aber bleib mal kurz bei der steirischen Sauvignon-Richtung. Wem würdest du das dann zutrauen? Also in welche Richtung würdest du damit gehen?
Für mich ist das ein Sauvignon, der nicht typisch so steirisch von früher, wenn ich denke, so dieses plumpe, extreme Stachelbeer und weiß ich nicht was. Für mich ist das so was sehr Elegantes, Mineralisches, was man vom Stil her international, also jetzt nicht Neuseeland-Richtung, sondern eher Europa sehr zuordnen wird. Wenn, dann würde das eher sowas in die sehr frische Themenrichtung vielleicht noch geben. Was ich auch noch spannend finde, ist, Wohlmut macht zum Beispiel auch Sauvignons, die eher in eine frische Richtung gehen. Aber wie gesagt, das hätte ich mir nur vorstellen können, weil wenn der Sauvignon so eher in die gelbfleischige Frucht geht, kräutige Richtung. Ja,
aber ist auf jeden Fall nicht Steiermark und nicht so wenig.
Okay.
Aber wir sind in Österreich, vielleicht können wir da den Tipp einmal geben. Das ist schon richtig.
Man würzig zum Beispiel finde ich es jetzt nicht unbedingt, also schon diese Kräutrigkeit finde ich schon da, aber es ist vielleicht auch mit dem Hefe verschleiert, so da vielleicht so ein bisschen so diese, ist es was typisch Österreichisches, würdest du schon sagen?
Definiere typisch österreichisch.
Ursprünglich ja.
Ursprünglich ja.
Okay.
Das ist schon ein guter Hint.
Also, okay, also autochthone die, Rebsorte.
Für die Region grundsätzlich ja.
Okay.
Hast aber nicht, dass besonders viel davon gibt.
Extrem kryptische, kryptische Zugänge hier.
Okay. Ja, dann, wenn es so in die Richtung geht, dann kann ich mir zum Beispiel noch vorstellen, weil es ja auch nicht eine extrem aromatische Rebsorte ist und gute Säure hat, vielleicht Spitzer Graben, Neuburger Richtung.
Ah, kommt spannend. Von der
Stilistik auch hier in die Richtung gehen. Weil es auch nicht unbedingt sehr aromatisch ist. Da gibt es vielleicht auch ein, zwei, die das so in die Richtung machen. Aber es ist mit euren Blicken wahrscheinlich auch nicht.
Nein.
Genau. Ihr seht das nicht, aber die Blicke waren so nicht ganz. Nein, ist nicht Neuburger.
Okay. Was kann denn das sonst sein?
Aber es ist gemein. Auch das, ein Prinzip, das wir in unserem Podcast immer durchziehen.
Ja.
Es gibt schon immer wichtig. Wieder Sachen, die halt einfach, wo du weißt, das Gegenüber wird da jetzt da in Richtungen laufen, die falsch sind oder wird halt versuchen, da hinzukommen und du freust dich innerlich schon so ein bisschen wie ein kleines Kind.
Weil es ist eben nicht ausgekommen.
Es wird sauschwer, dass du da blind irgendwie auf die Rebsorten kommst oder hinkommst.
Und was ist das?
Sollen wir das erzählen? Das ist ein Furmint.
Ah, okay, Furmint, cool.
Ja,
ganz genau. Und zwar Alte Reben 21.
Mhm. Von Michi Wenzel.
Genau.
Echt cool. Mhm. Wahnsinn.
Ja, der Michi Wenzel beeindruckt uns schon seit Jahren mit seinen Weinen.
Ja.
Also einfach ein Wahnsinn, was der macht. So, so cool. Wir haben nochmal besucht jetzt zwischendurch. Wann war das? War das letztes oder vorletztes Jahr?
Vorletztes Jahr
schon. Boah, ist wieder ein bisschen lang her. Und wie der überlegt an seine Weine rangeht, also du spürst das auch in den Weinen, meiner Meinung nach. Diese Überlegtheit, da schreit nichts, da ist nichts laut, alles ist präzise.
Ja.
Und es ist jetzt Naturwein, wenn man es so nennen will, aber es ist klar und clean und fresh und crisp. Herrlich.
Ja, na echt.
Es ist sauber, es ist wunderschön, es hat eine super Säure, es hat eine super Struktur.
Genau.
Und wie du schon gesagt hast, das ist nie laut, und das sind seine Weine nie, die sind immer leise, die wollen immer, dass du wirklich zuhörst, dass du dich darauf einlässt so ein bisschen, und das ist, finde ich halt so schön, weil es so ein Spiegelbild ist von der Person,
ja,
vom Winzer dahinter, weil
das passt in dem Fall so gut zusammen.
Ist genauso eine Person, die halt grundsätzlich einmal ruhig ist, aber wenn du dich hinsetzt, kann er da auch drei Stunden Sachen erzählen und du kannst mit ihm über alles diskutieren, und das finde ich halt immer cool, wenn du diese Verbindung hast zwischen einem Wein, der da voll taugt und wo du dich voll reinfindest, und dann redst du mit der Person auch in der Vorbereitung auf den Podcast oder dann, so wie es bei uns war, dass wir dann danach auch nochmal bei einem dort waren, und dann fühlst du dich halt aufgekommen von Weinstilistik, vom Zugang, wie der das taugt, und dir taugt dann auch der Mensch. Das ist halt immer, finde ich, ganz cool, weil das ist gefühlt in den meisten Fällen so.
Ja.
Wenn du mit die Weine gut kannst, dann kannst du meistens mit den Leuten dahinter auch gut, weil das irgendwie, die Leute machen ja nicht irgendeinen Wein, sondern die machen Weine, die einer taugen, und das ist, hast immer gleich eine gewisse Connection, und das.
Voll. Ganz oft passen die Weine zu den Winzerinnen und Winzern.
Voll. Mhm.
Werbung! Hast du auch schon mal den Wein vor lauter Gläser nicht gesehen? Also mich stören Weinverkostungen mit 10 verschiedenen Weingläsern. Mit Gabriel Glas ist das Geschichte. Das Gabriel-Glas ist das One-for-All-Glas, das für jeden Weinstil designt ist. Egal, ob du deinen Lieblingsrotwein genießt, einen frischen Weißwein verkostest oder am Montagabend ein Glas Champagner trinkst, das Gabriel-Glas ist dein perfekter Begleiter. Und das Beste daran, du brauchst keine Unmengen an verschiedenen Gläsern mehr in deinem Schrank. Also hol dir jetzt dein Gabriel-Glas mit Designerkarton im Probeschluck-Online-Shop und genieß Wein ohne Glaschaos. Psst, auch gut zu verschenken. Ja, ich muss aber dazu sagen, also ich finde den Wein wirklich cool. Straffe Säure, es ist eigentlich auch genau die Richtung, die ich gern trinke.
Mhm.
Es ist für mich jetzt überhaupt nicht so das Bild, wenn ich sage, denk an Furmint, dann ist das Bild. Das finde ich aber genau deswegen spannend, weil wenn man aus Rebsorten, die in Österreich vielleicht jetzt nicht mehr so den, oder jetzt wieder,
Aber immer
langsam, mehr, langsam.
Ja, aber auch nicht, wie du sagst, auch nicht das, was, was eigentlich vielleicht auch sollte teilweise. Was man da eigentlich Cooles draus machen kann, ja, aus der Rebsorte.
Absolut. Ich meine, spannend. Dort, wo der Michi Wenzel daheim ist, das ist Rust im Burgenland, gibt's ja, also gab es ja ursprünglich sehr, sehr viel Vormint, einfach weil das Burgenland ja eine ungarisch-österreichische Geschichte hat, nicht nur eine österreichische Geschichte. Und wenn man Ungarn denkt, denkt man natürlich auch sofort wieder an Vormint. Mhm. Also da kommt das Ganze her quasi. Und willst du nun die Geschichte erzählen, wie die
Michi
Wenzel, Oma und Opa?
Das ist schon eine coole Geschichte gewesen, weil der Michi Wenzel im Endeffekt dafür verantwortlich ist mit seiner Family, dass die Rebsorte überhaupt wieder in Österreich ist. Mhm. Weil sein Papa sich schon um das Thema Vormint gekümmert hat und einen letzten Vormint-Weingarten quasi gehabt hat. Und auch das nur deswegen, weil der Opa von Michi Wenzel damals die Reben aus Ungarn zurückgeholt hat, mehr oder weniger. Also es war damals so, dass halt die ganzen ungarischen Reben, wie das Burgenland dann zu Österreich gekommen ist, hat man versucht, sich halt dieser ganzen ungarischen Kultur so ein bisschen zu entledigen. Ne? Weil man hat versucht, von österreichischer Seite quasi halt das mehr zu uns zum ziehen. Mhm. Und dem ist auch ein bisschen der Vormint zum Opfer gefallen und dann hat es eigentlich quasi nichts mehr gegeben.
Plus der Vormint ist schon ein bisschen eine anstrengende Rebsorte.
Ist eine zahre Rebsorte, sehr, sehr schwierig, immer wieder als Diva bezeichnet.
Ja.
Und dann ist im Endeffekt der Opa vom Michi Wenzel damals hat von Ungarn Vormint-Reben wieder zurückgeschmuggelt, weil das hast du halt nicht dürfen. Ne?
Im Kofferraum.
War halt
so wie du es vorstellst.
Hat richtig cool. Im Kofferraum über die Grenze immer wieder Vormint geschmuggelt, weil das da halt herkehrt und weil das halt geiles Rebmaterial ist. Okay. Und hat quasi dann irgendwie den Grenzbeamten haben es dann noch abgelenkt quasi, indem sie irgendwie ungarische Leder gespült haben und lauter so Blödsinn. Also echt mega, wie das alles entstanden ist. Und der Michi Wenzel hat halt dann diesen Aufbau der Rebsorte wieder vorangetrieben. Wenn du irgendwo in Österreich mit wem redest, der jetzt Vormint macht und ihm fragst, wie er an die Reben gekommen ist, wie er dazu gekommen ist, dass er Vormint macht und wer ihm da geholfen hat, dass er mit Vormint arbeiten kann und wo er viel gelernt hat, fällt überall der Name Michi Wenzel.
Genau.
Cool.
Und das ist halt, finde ich halt einfach cool, weil das ist wieder sowas, das kriegst du jetzt nach außen hin nicht mit. Das wird nämlich laut kommunizieren, das wird der Michi Wenzel nie laut kommunizieren und das mag ich halt, wenn Leute eine Leidenschaft haben, das machen mit komplettem Herzblut und nicht dafür, dass irgendwer dann sagt, boah, so toll, wie der das gemacht hat, sondern einfach, weil es einer taugt.
Mm-mm. Ja, absolut. Und
deswegen haben diese alten Reben von Vormint also einen Seltenheitsfaktor, weil alte Reben hat kaum irgendwer, außer eben der Michi Wenzel.
In Österreich, ja.
In Österreich, ja. Richtig.
Ja, wobei das Thema alte Reben ja sowieso schwierig ist, ja. Mit der Definition.
Ja, natürlich.
Aber das ist schon, ich finde das auch spannend. Also diese Leidenschaft, wie du sagst, einfach wahnsinnig cool, wenn man da so viel Herzblut in ein Konzept oder in eine Rebsorte einsteckt, wenn man überzeugt ist von dem.
Ja, ich meine, ich stelle mir schon sehr, sehr zach vor. Also der Vormint ist ja wirklich eine anstrengende Rebsorte. Manche sagen anstrengend als Pinot. Mhm. Und dass du dann trotzdem sagst, okay, passt, das ist jetzt eine Rebsorte, mit der wir arbeiten, egal was mir das kostet, schon stark.
Dann hast du dann auch die Schwierigkeit, dass halt das trotzdem eine Rebsorte ist, die in Österreich keiner mehr kennt. Mhm.
Ja, also du hast wenn halt dann in der Bubble. Sonst nicht.
Es ist echt eine extra Aufgabe, das musst du schon wirklich sagen.
Ja, und dann versuch nur im Restaurant, also ich kann es von mir erzählen, im burgenländischen Weißwein an Lein zu verkaufen.
Ja, genau.
Auch ganz schwierig, das spricht ja überhaupt nicht für die Säure, wenn du vom Kopf her jetzt reingehst.
Ja.
Also ein Konsument stellt sich da ganz einen anderen Wein vor.
Voll.
Holzüberladener, burgundischer Stil, so in die Richtung eigentlich, von was man vor einigen Jahren noch kennt hat.
Ja.
Und da finde ich das zur Abwechslung ganz spannend. Ja,
ja cool.
Voll.
Und das ist, also es ist generell ein spannender Punkt, diese burgenländischen Weißweine, da gibt es ja wirklich ein paar Menschen, die sich komplett reinschmeißen in dieses Thema.
Ja.
Droppen wir mal ganz geschwind.
Shoutout Hannes Schuster.
Ja, und nicht nur der, sondern auch der Stefan Wellandschütz.
Ja,
Shoutout both Stefan, of them. Ja. Die halt wirklich sagen, was Weißwein im Burgenland sein kann, nämlich nicht das Überladene, nicht das komplett Verholzte, nicht das dicke, fette Brade, sondern richtig schöne Weine, die singen und die Säure haben und die lebendig sind. Das ist schon echt was Besonderes. Aber ja, keine leichte Aufgabe, ne? Wer verkauft das einmal?
Ja,
das glaube ich schon. Also das ist natürlich die Schwierigkeit, wenn du dann Endkonsumenten im Lokal hast, denen dann was zu verkaufen, was so speziell ist natürlich immer schwierig. Vor allem, wenn du es dann nicht offen verkaufen kannst oder sonst was.
Mhm.
Das ist da halt hart wahrscheinlich.
Ja. Also wenn ich jetzt an meine Betriebe zurückdenke, wo ich war, dann in den wenigsten vielleicht, wo das wirklich reinpassen wird. Vielleicht eher nur, dass du sagst, du bist im Burgenland und sagst, okay, hey, probiert's das einmal, das ist genau was anderes, was ihr vielleicht sonst trinkt. Aber dann trotzdem Hut ab, dass man das überhaupt macht, weil man so überzeugt ist davon.
Also ja, absolut.
Wenn du das hörst, dann Chapeau an dich. Auf jeden Fall.
Geht natürlich viel auch dann international raus. Ich glaube, ist bei allen Sachen so,
die hohe Exportquote
spezieller sind und fokussierter, weil da ist dann halt wurscht, ob das Furmint ist oder was auch immer das ist. Das ist Wein aus Österreich, der geil schmeckt, funktioniert. Ne? Gerade in diesem ganzen Naturweinsegment, was da halt in den letzten Jahren extrem angezogen hat, international, kannst du halt mit solchen Weine punkten. Ja,
yes, da hat keiner den Vorurteil oder das Vorurteil gegenüber dem burgenländischen Weißwein, sondern eher das positive Vorurteil gegenüber dem österreichischen Natural Wine.
Ja.
Das internationale extrem stark ist.
Absolut, ja. So, na gut, ich bin auch schon sehr gespannt, muss ich ehrlich sagen, was ihr zu den Weinen sagt.
Sind wir jetzt dran?
Jetzt seid ihr
dran.
Sehr gut. Ich bin auch schon gespannt, wie er sich jetzt im Glas nochmal entwickelt hat, weil ich muss ehrlich sein, ich habe den vor ein paar Wochen karaviniert gehabt. Ein bisschen zumindest. Und bin gespannt, wie sich der jetzt entwickelt hat noch.
Also wir haben da jetzt ein sehr schönes, klares Goldgelb im Glas und auch in der Nase ein sehr schönes, klares Goldgelb. So richtig dieses Waldblüten-Honig-Thema.
Ja, so richtig, richtig Honig-Thema, das gleich als erstes da reinkommt mit so ein bisschen einer Cremigkeit dazu.
Dann ein bisschen eine Kräutrigkeit drunter, so ein bisschen was Florales auch fast.
Ja, so ein bisschen weiße Blüten dazu. Mhm.
Das lässt mich jetzt natürlich ganz hart an irgendwas denken, was ein bisschen mehr als nur ein paar Gramm Restzucker hat.
Vor allem, wenn man an mich und an meinen Podcast denkt, ich bin ja ein wahnsinniger Süßwein-Experte oder Freak, sagen wir es mal so. Das kann man schon erwarten, dass es eine Restsüße bei mir gibt, aber muss nicht.
Nein, es war gar nicht so viel Restsüße, wie ich erwartet habe tatsächlich. Weil man nämlich wirklich dachte, wenn du dieses Honig-Thema relativ stark drinnen hast, dann geht es ganz gerne mal in die Richtung, dass es schon ein bisschen restsüßer ist.
Ja, das ist fein gemacht. Und das Honig-Thema zieht sich schon so ein bisschen durch.
Absolut.
Aber halt wird immer mehr kräutriger. Auch hinten raus, finde ich, hat das eine richtig schöne Kräuterwürze. Auch das ganze Gelbfruchtige ist sehr im Hintergrund. Also ist nicht das, auch da Frucht nicht das Hauptthema, sondern wirklich schön über diese Struktur, über dieses leichte Honigthema drinnen. Ja.
Vielleicht hat dieses Honigthema aufgrund von, muss ich dazu sagen, aufgrund von einem Alter, ein bisschen auch vom Wein.
Das glaube ich da, dass es jetzt nicht das ganz jüngste Ding ist, aber die Säure noch immer schön dasteht. Es hält sich nicht mehr ganz gut. Hinten raus also ein bisschen was Gerbstoffiges.
Aber ganz fein.
Ich bin ein wahnsinniger Fan von reifen Weinen, die aber nicht stoffig sind oder die über drüber sind. Also für mich ist eine gute Säure wichtig.
Ja.
Finde es aber cool, wenn das wirklich am Punkt physiologische Reife hat. Also trotzdem diese intensive Frucht, das finde ich schon cool, wenn es in die Richtung geht.
So gefühlt lande ich da natürlich auch in Österreich jetzt. Also es fühlt sich schon sehr heimatlich an tatsächlich.
Ja, hätte jetzt auch nach Österreich gegeben. Die Säure ist noch schön da, sie ist aber nicht überbordend. Es ist insgesamt am Gaumen füllend, aber trotzdem überraschend schlank für das, was sie in der Nase da zackt, weil ich hätte es auch jetzt eher mit ein bisschen mehr Stoffigkeit, Dichte erwartet, wie es sie in der Nase gegeben hat. Das ist sehr elegant in Wirklichkeit am Gaumen dann. Und macht so,
es hat schon einen Schmelz.
So einen leichten Schlenker,
aber
schiebt dann schön weiter. Und die Länge ist halt sehr schön.
Jupp.
Rebsortentechnisch.
Ich schwanke noch ein bisschen.
Soll auch gar nicht so das Hauptziel von dem Weingut sein, die Rebsorte in den Vordergrund zu stellen. Die sind eigentlich sehr davon überzeugt, so das einfach die Lage so ein bisschen reinzubringen, ja, die ja. Stilistik von der Lage.
Es schreit auch noch keine Rebsorte.
Nein, deswegen schwanke ich auch noch so ein bisschen.
Find ich aber immer, also ich finde es auch immer schön, weil ich würde ja nicht Rebsorte erkosten, die überall gleich schmeckt. Weil wenn ich jetzt sage, passt, ich glaube, bei manchen Rebsorten ist es so, dass du den Charakter immer durchschmeckst, egal was kommt quasi. Also ist auch cool, aber wenn was uniform schmeckt, ist es halt langweilig. Deswegen, ich finde es halt cool, wenn wer sagt, wie unterschiedlich Rebsorten in ihre Ausprägungen aufgrund des Bodens, aufgrund des Ausbaus sein können. Was mir ein bisschen Zeit verschafft hat und vor allem dir jetzt ein bisschen Zeit verschafft hat, zu überlegen, was es sein könnte.
Richtig. Well done. Danke
ein Spiel,
dafür.
Ein Spiel auf Zeit, wie immer.
In was für Richtung kann es denn gehen?
Auf Basis dessen, dass das jetzt nichts mehr super Junges ist und ja. schon nur ein schönes Säuregerüst hat, aber keine überbordende Säure. Also ich habe am Anfang so ein bisschen gespielt mit dem Gedanken, ob das jetzt irgendein Riesling sein könnte oder sowas in Richtung, aber die Säure ist mir ein bisschen zu wenig ja. dafür. Es sei denn, es ist ein wärmeres Jahr gewesen. Possible. Und aber ansonsten...
Alles andere schreit jetzt auch nicht unbedingt Riesling.
Nein. Ich meine, dieses Honigthema hast du manchmal bei ja. geagten Rieslingen. Das ist schon was ich jetzt stark damit verbinde. Deswegen auch generell die Richtung. Grundsätzlich sind wir überhaupt in Österreich, oder nicht?
Ja, wir sind in Österreich.
Okay, sehr gut.
Gar nicht so weit von da.
Ja, ich hätte es jetzt auch grundsätzlich einmal nach Niederösterreich geschmissen,
genau,
ja.
See. Aber ist es ein grüner Veltliner?
Ja, hätte ich gesagt. Also mein Guess war gewesen, Veltliner wegen dieser Würze, die da rauskommt und wegen der Säure, die nicht right. so prägnant drinnen ist. Also ich war eher so in Richtung...
Es ist der falsche Wein. Ich so, Sekunde.
Doch Fuhrmintern war. Ja, genau.
Jetzt, wo ich mir das mal genauer anschaue, ist das ein Fuhrmintern?
Ja, ja, genau.
Nein, also ich war vom Grundzugang her mit dieser Reife gegangen in Richtung grüner Veltliner Kamptal mit ein bisschen Reife, so von der Idee her.
Mhm. Gefällt mir, aber ich habe ein bisschen zu wenig grüne Veltliner Würze da drinnen.
Ja,
für klassischeren grüner Veltliner gereifter.
Ja, das stimmt. Aber das kann genau der Hinweis gewesen sein, dass da halt wer versucht, nicht die Rebsorte in Vordergrund zu stellen.
Goddammit. möglich. Magst du auf grüner Veltliner gehen und ich gehe auf Riesling?
Passt.
Nur zur Sicherheit,
passt.
Damit wir ja. unterschiedliche Meinungen haben?
Passt. Super.
Aber ja, auf jeden Fall Niederösterreich, das ist schon relativ prägnant.
Es spielt schon irgendwie mit dem Gedanken, dass das, also das hat nichts, was mir in Richtung Steiermark bringt, das hat nichts, was mir in Richtung Burgenland bringt, das ist so irgendwie im Kopf verankert, ohne dass ich es jetzt ergründen könnte, aber ich würde sofort einmal nach Niederösterreich
genau.
schmeißen.
Ja.
Ja.
Mhm.
Und
passt.
Halt Guess ist Kamptal, aber das ist auch wieder nur so ein...
Ist auch nicht so weit entfernt. Es ist tatsächlich Kremstal, Jahrgang 2017.
17,
ah, okay.
Und ich muss auch sagen, wieso ihr so, glaube ich, von der Rebsorte her
wieso man so abgelenkt seid,
genau, Riesling Grüner Veltliner, ist, weil das Weingut sehr viel macht mit Hefekontakt, gar nicht so auf die Frucht geht, sondern mehr auf die Stilistik von der Lage. Es ist Riesling.
Immerhin.
Aber eben 17 warmes Jahr.
Ja.
Außerdem, das Weingut spielt es auch ein bisschen mit einer ganz dezenten Zuckerspitze.
Ja, genau.
So die Säure ein bisschen auszugleichen. Es ist Weingut Wess aus Krems.
So, warte. Wo habe ich das gesehen letztens? Ich glaube auf Instagram irgendwo. Ich habe es noch nie gehabt, auf jeden Fall. Ja, genau.
Sehr schön.
Yep.
Genau, damals noch Rainer Wess am Etikett, jetzt ist die Christine und der David. Sind zwar richtig coole Freunde von mir, die ich in meinem Studium jetzt dann kennengelernt habe. Und ich finde die Weine einfach so wirklich spannend, weil, also von der Philosophie her, die Christine war sehr lange in Deutschland unterwegs. Und von der Stilistik her finde ich spannend, weil auch die sage jetzt einmal, Ortsweine oder Gebietsweine so bisschen versuchen auch was zum Erzählen und nicht so der plumpe Riesling, so wie man halt jetzt kennt. Die Weine machen sehr wenig durch, also schon sehr low intervention beim Weingut Wess. Und wie wir gesagt haben, halt einfach nicht diese intensive Frucht, und nicht dieses klassische Riesling, was man jetzt sofort immer denkt. Ich finde es einfach wahnsinnig cool, wo man an Abend hinweg so ein bisschen was trinken kann, ohne dass man dieses Primärfruchtige jetzt
ja, hat. Ja, und extrem einfach, also du kannst viel über den Wein reden, das ist komplex, das hat eine super Länge, super spannend. Also.
Aber er lässt sich ja gut trinken einfach.
Ja, ja. Genau.
Das ist eine schöne Kombination, die finde ich auch immer wichtig ist, weil es gibt nur Weine, die haben super Länge, die sind super komplex, nur nach dem ersten Glasl hast du halt keinen Bock mehr drauf.
Genau.
Ja. Und das finde ich, das ist halt der falsche Weg. Ja. Ja. Weil ich will einen Spaß auch damit haben. Nein, mhm. Ich will den Trinkfluss immer bewahren. Das ist schon was, wo ich bei Wein extrem heikel bin. Wenn das nicht Trinkfluss hat, dann was ist es, ja?
Ja,
kannst du mir 10-mal erzählen, dass das ein super Speisenbegleiter ist und das glaube ich da sogar in vielen Fällen. Aber erstens, ich habe die Speise gerade nicht.
Ja,
und zweitens, stimmt. Was mache ich, wenn die Speise weg ist?
Ja, ich finde das einen sehr guten Punkt, was du gerade ansprichst, weil ich mag diesen, das ist ein super Speisenbegleiter nicht. Ich glaube, da trifft sehr viel Unehrlichkeit einfach dann.
Oft einmal, ja.
Ganz oft ist ein bisschen Ausrede, ja.
Ja, weil einfach die Säure dann oder die Frische.
Ja, genau. Also,
aber ich finde das, ja, cool. Tatsächlich habe ich mich nicht entscheiden können, was für einen Wein ich nehme. Und,
das kennen wir auch.
Ja, das ist ganz schwierig. Und dann haben wir gesagt, okay, entweder ein Wein, der einen begeistert, hat oder eben die Geschichte dahinter.
Ja, voll.
Und in dem Fall war es eben eher der Wein. Aber wenn ihr Lust hättet, ihr habt noch einen Wein vorbereitet, wenn ihr was probieren, sicher. Was Rotes.
Absolut.
Was eher wegen der Geschichte war.
Cool.
Absolut.
Also ich glaube, das war nur so als. Ich habe nämlich auch noch ein paar Fragen von der Community.
Wir sind da. Von der Community.
Ja, also ich habe im Vorhinein ein bisschen was gefragt, was andere, Weinleute fragen würden.
Herrlich.
Ah, schön.
Und das finde ich richtig ganz gescheit cool. Eigentlich. Michi, stimmen wir uns das Konzept, ha?
Ja, sicher.
Passt, super.
So. Genau, so wie ich mir gedacht, ich muss ja doch irgendwie, weil ich mich nicht entschieden oder entscheiden habe können, habe ich mir gedacht, okay, dann nehme ich zwei Sachen, wegen Weins an sich und wegen der Geschichte den zweiten.
Cool.
Und
sehr gut.
Ich hätte mir einfach gedacht, beschreiben wir den einfach wieder ein bisschen durch und wenn es dann während dem Überlegen, da frage ich einfach ein paar Sachen, dann hättest du dann habt ihr ein bisschen mehr Zeit
ehrlich,
zu überlegen,
das finde
ich
gut.
Schwieriger.
Sehr gut.
Ja. Ich bin gespannt, wie der schmeckt, weil ich habe schon lange nicht mehr probiert.
Auf jeden Fall mal ein bisschen eine reifere Frucht.
Ja.
Ein
bisschen Kaffee.
Ein bisschen eine wärmere Frucht.
Ich finde, da haben wir so ganz eindeutig die Kaffeebohnen
bisschen,
drin.
Ein bisschen eine Espressobohne dazu, ja.
Frucht, hast du gesagt, ein bisschen reifer, genau. Und generell relativ dunkel von der Frucht,
ja.
Schon so ein bisschen diese Brombeer, angeröstete Brombeeren fast.
Aber nicht zu hart.
Aber ich finde also, angeröstete.
Ja, ja. Von mir aus schmeißt leicht irgendwo ein.
Sorry, da bin ich sehr spezifisch.
Es ist, ja, immer. Es ist nicht marmeladig oder sonst, aber es hat halt so ein bisschen extra Reife.
Sein, genau.
Oder? Ja.
Und dann hat es schon auch hinten raus so ein bisschen dieses, ich bin noch immer bei der Nase im Übrigen, das hat hinten raus schon so ein bisschen dieses eukalyptusige Thema, also dieses ganz leichte Frische, das du hinten raus hast, das da auch ganz gerne mal anzeigt, dass der Wein jetzt nicht der aller jüngste ist zumindest. Vielleicht ein bisschen Zeit im Holz gehabt, oder?
Hinten raus zieht sich diese Kaffeewürze voll durch. Aber das hat schon eine schöne Säure.
Ja. Es schmeckt ein bisschen anders, muss ich sagen, wie ich das letzte Mal probiert habe. Ist zwar noch gar nicht so lange her, aber es ist doch eine andere Flasche. Ich meine, es ist ein bisschen offen, vielleicht hat er sich noch ein bisschen entwickelt, aber voluminöser jetzt das, wie das letzte Mal.
Okay. Mhm. Ja, das Holz ist schon da.
Spürst
schon,
ja.
Da, ja.
Aber das war zu erwarten, so von der Nase her,
ja.
Dass da ein bisschen ein Holzeinfluss auf jeden Fall da sein muss. Das hat er definitiv. So.
Das Brombeer-Thema zieht sich auch schön durch, finde ich.
Das ist nicht so easy.
Leicht in Richtung Confit gehend, aber halt trotzdem noch immer mit der Säure bleibt es trotzdem ganz frisch.
Hast du ein bisschen Powedel, he?
Ja, aber halt nicht so, nicht ganz arg eingekocht. Also das kennt noch viel.
Aber ich verbinde das alles so mit diesem leicht angerösteten. Sein. Also ich finde, du hast so diese Röstaromen, das ist auch der Kaffee natürlich.
Das Kaffeebohnen.
Aber es zieht sich so ein bisschen zusammen alles.
Dass da ein bisschen dazukommt, ja.
Das Tannin ist trotzdem nicht ganz glatt, nicht ganz kliff, ein bisschen rustikaler. Ja, genau. Und dann die Säure dazu.
Ja.
Das stabilisiert sich dann hinten raus auch schön. Mhm. Auch da würde ich mich mit Österreich wohlfühlen.
Also ich würde es auf jeden Fall mal grundsätzlich alte Welt schmeißen. Nix neue Welt, obwohl da ordentlich Holz drinnen ist. Das
ja,
kommt
aber trotzdem.
Österreich sich ausgehen, ja. Also ich würde auch eher sagen, das ist ein bisschen ein wärmeres Jahr und nicht allzu heißes Gebiet tatsächlich.
Mhm. Wäre ja eher dabei, ja.
Was würde es für Rebsorten sein?
Ja, das ist gerade mein
Problem. Das ist ein bisschen das Problem an der Sache, weil ich würde es nicht automatisch auf Blaufränkisch schmeißen. Mhm. Das heißt aber nichts. Ich habe einfach einen sehr spezifischen Blaufränkisch-Geschmack.
Aber ich verstehe es. Was du meinst.
Aber es gange sich schon aus irgendwie. Müssen wir mal schauen.
Also von dem reinen Aromenspektrum, was wir da kriegen, aber für Blaufränkisch hat man das ein bisschen Zwang. Tanninstruktur insgesamt dann. Da erwarte ich mir ein bisschen mehr Power vom
reinen Tannin. Ich meine, es hat schon ein bisschen diese Rustikalität hinten raus, die du aus sowas auf jeden Fall rauskriegst. Aber es stimmt schon, wenn man so einen Wein macht und das Blaufränkisch macht, dann hat er im Normalfall einfach mehr Tannin-Grip hinten. I see what you mean. Aber Michi, was sonst?
Ah, es ist die gute Frage. Die Frage ist einmal, sind wir überhaupt in Österreich?
Genau.
Tatsächlich nicht.
Ja. Ah, ja.
Ja. Ja, es ist sogar sehr weit nur von Österreich. Es ist tatsächlich sogar neue Welt.
Wirklich?
Also ja. Auf das okay. War ich nicht gekommen.
Cool, nein, ich hätte jetzt nicht in die neue Welt gesteckt vom...
Von der Stilistik her, gell?
Von der Stilistik, ja. Die Stilistik sagt
old
schon
alle Welt. Stilistik.
Ja, weil, genau.
Auch mit dem, ein bisschen rustikaler, schöner auf der Säure. Also es schreit eigentlich alles eher... Und auch der Holzeinsatz ist zwar natürlich intensiver, aber das schreit eher nach wem der alte Welt klassischer Arbeit hat. Ja. Mit ein bisschen mehr neuen Holz, aber jetzt nicht arg.
Genau.
Ja.
Aber dann ist es coole neue Welt.
Ja.
Mhm. Okay, wo kriege ich sowas hin, was so
viel ja, ist schon gemein.
Extrem gemein.
Ja, ich war tatsächlich sehr überrascht, wie ich das gekriegt habe, weil es war zu einem gewissen Thema. Von einem Land. Mhm. Und ein Kollege von mir, der war eben beim Weingut arbeitend in dem Land oder auf dem Weingut und hat das eben mitgenommen. Und das hat mich total überrascht, weil das nicht das ist, an das ich denke bei dem Land.
Wollen wir es auflösen? Ich habe letztens gerade so eine Situation gehabt und dann war es tatsächlich ein Pinot aus Südafrika und das war in meinem Kopf komplett falsch für ein Pinot aus Südafrika, was mir wieder zeigt, dass ich im Bereich Neue Welt so viel offenes Feld habe. So viele Sachen, die ich nicht verkostet habe bis jetzt. Mhm. Weil halt der automatische Fokus immer auf dem Thema Alte Welt liegt, so automatisch fast. Ne? Du verkostest dir mal in großen Kreisen rund um das, was du gewohnt bist. Und die Neue Welt ist einfach, sind schon die äußeren Kreise da quasi. Aber ich weiß, ja. Es gehört einfach mehr.
Aber sind wir noch weiter weg?
Oder? Nein, tatsächlich ist es Südafrika und Pinot ist schon sehr viel richtig. Es ist Pinotage tatsächlich.
Das ist lustig, weil Pinotage mit Pinotage ist sehr schön. Verbinde ich im Normalfall ganz gerne mal so eine fast grüne Spargelnote.
Ja.
Und die habe ich da tatsächlich nicht wirklich. Lass mal schauen.
Also ich finde den auch sehr auch frisch mit der Säure.
Intensiver von diesem
Frucht. Es beißt ganz oft mehr.
Oft auch einfach viel mehr versucht wird, also dieses Holzthema hast du dann gerne mal noch intensiver und auch die Frucht, die halt einfach noch viel mehr vordergründig ist, das ist ja da im Vergleich schon sehr fein drinnen. Ja.
Ja.
Es ist Pinotage 2020 Muratti und mein Gott, Muratti macht sehr, sehr klassisch, wobei er sehr frische Stilistik hat.
Ja.
Also gar nicht so dieses typische, wie man Pinotage oder einfach kennt, dieses üppige. Mhm. Aber eigentlich die Geschichte dahinter habe ich so spannend gefunden. Wir haben ja 2020, war ja der erste Covid-Jahrgang. Und das Thema in Südafrika war ja doch ein bisschen heikler und ein bisschen strenger. Mhm. Und sie haben teilweise so strenge Regularien gehabt mit rausgehen, mit arbeiten. Der Total-Lockdown, der war auch für Branchen, wo man nach draußen gearbeitet hat. Also,
okay.
Ah, so streng war das.
Es war teilweise echt streng. Auch mit Export und Import war es teilweise sehr, sehr strikt. Und da hat es große Themen in Südafrika gegeben, dass sehr viele Weingärten nicht gelesen oder wirklich bearbeitet wurden. Also das Spannende war, in dem Jahr waren so viele Trauben nur im Weingarten, die sie nicht fertig lesen haben dürfen.
Okay.
Deswegen haben manche Weingüter vielleicht schon ein bisschen früher gelesen, deswegen vielleicht auch die Säure da in dem Fall. Es gibt auch nicht wirklich viele Flaschen immer von den Weingütern, von dem Jahrgang.
Ja.
Und ja, seitdem traurigerweise auch sehr der Export anscheinend auch betroffen, habe ich
ja, das kann ich mir vorstellen.
Kollegen eben erfahren. Und ich mir dachte, das ist eine ziemlich spannende Geschichte und vor allem, ja, man sollte vielleicht auch wieder mehr ein bisschen anderes verkosten.
So ist es. Das ist eine gute Lehre für uns.
Ja, genau. Es stimmt, klar. Das ist, also gerade neue Welt gibt es ja viele Sachen, die richtig cool gemacht sind.
Voll.
Man hat halt trotzdem dieses große Image von, ja, okay, passt, das ist alles immer noch ein bisschen dichter, ein bisschen mehr Holz, ein bisschen, steht halt oft einmal ein bisschen mehr dann im Glasl. Das sagt einfach, nein, muss nicht.
Ja, absolut. Ja, und auch was verrückt eigentlich die Weinwelt dann ist. Gell?
Ja, und wie riesig sie ist.
Ja, voll. Ja. Absolut.
Cool.
Ja, sehr, ich muss schön. Euch unbedingt nur die Fragen stellen, nicht, dass
meine
Community-Leute
ja, genau. mich dann noch... Ja, genau. Sie sollen sich nicht ärgern.
Genau. Ja, mit welche Weinbegriffe könnt ihr total relaten oder mit welcher gar nicht?
Weinbegriffe?
Ja.
Meinst Weinbeschreibungsbegriffe? Oder?
Genau, also wie zum Beispiel, keine Ahnung, mineralisch. Ja.
Ich liebe mineralisch.
Was? Ja, ich auch.
Und ich habe 10 Hater mehr. Let's go. Also ich persönlich finde mineralisch beschreibt an Wein sehr, sehr gut. Einfach weil wir alle wissen, was gemeint ist. Wir wissen alle, was gemeint ist. Ich weiß ganz genau, mineralisch kannst du weder riechen noch schmecken in der Theorie. Aber wir wissen alle, was gemeint ist. Und wenn wir alle wissen, was gemeint ist, dann ist das ein guter Weinbeschreibungsbegriff.
Ja, genau.
Punkt. So.
Ja.
Mineralisch, Daumen hoch.
Cool.
Was gefällt mir nicht?
Ich finde generell Weinbeschreibungsbegriffe meistens scheiße.
Okay.
Also, ich habe was. Reden wir fertig.
Ich finde oft versucht man mehr die Begriffe zusammenzusuchen, als dass man wirklich erzählt, was einen da jetzt da begeistert an dem Ding.
Du würdest es umschreiben, ja.
Oder? Ja, na, oft sind die Sachen so geschrieben, dass ich. Also eine Weinbeschreibung ist für mich erstens einmal immer subjektiv, weil die Person in dem Moment mit genau der Flasche Wein in dem Glasl in der Temperatur da sitzt und das jetzt verkostet, wie soll das wirklich objektiv sein?
Kann's nicht. Unmöglich.
Korrekt. Und dann finde ich das halt immer sympathischer, wenn ich mir in irgendeiner Form mir denke, boah, das zieht mir rein, ich würde das auch gern kosten.
Mhm.
Und wenn da dann steht, das ist... präzise, das ist, weiß nicht, solche Begriffe, die halt einfach so gefühlt in jeder zweiten Weinbeschreibung vorkommen, mittlerweile auch mineralisch,
yep.
dann finde ich das halt oft so nichtssagend, dass ich mir denke, ja, okay, gut, das, was soll ich damit anfangen? Das bringt mich meistens nicht weiter. Da bringt es mir eher noch was, wenn ich sage, okay, passt, ich habe da wirklich nur eine Beschreibung von, wie war die Säure, wie war das Tannin und ist da viel Holz drin. Fertig. Aber wenn man dann, wer da erzählt, das ist super präzise und das ist so und so und so, weiß ich nicht, damit kann ich meistens nichts anfangen. Da ist mir lieber, es sagt mir wer, weiß ich nicht, der hat das extrem geil gefunden, weil es halt nach einem Waldhonig gerochen hat, dann kann ich mir zumindest irgendwie vorstellen, in welche Richtung das geht.
Mhm.
Also wie wenn man wer sagt, das war präzise nach, weiß ich nicht, irgendwelche Früchte, die keiner kennt.
Also so. Schaut, Früchte, die keiner kennt, sind meine Lieblingsbeschreibung.
Ja, gut, aber das kann keiner nachvollziehen.
Aber ich muss sagen, bei Früchte hänge ich mich gar nicht so auf. Da bin ich vielleicht ein untypischer Sommelier, aber da bin ich eher, also von den Aromen her bin ich da eher simpel.
Wenn das ein Kumquat ist, dann ist das ein scheiß Kumquat. Ja. Mir ist das wurscht. Nein, stimmt schon.
Müssen wir leider diskutieren.
Ich liebe es zu diskutieren. Das soll vielleicht einmal in den Raum gestellt werden hier, damit sich alle auskennt. Nein, ich finde das schon super, wenn man einen Wein sehr detailliert beschreibt, aber es muss ein bisschen Emotion drinnen sein.
Genau.
Und vielleicht die Geschichte, wie wir angefangen haben, Weine gemeinsam vor einem Podcast zu verkosten, haben wir gesagt, bah, wie macht man das? Wir müssen das schon irgendwie ordentlich machen, haben uns da mega gestresst und haben dann angefangen mit Säure, Mittel, Plus. Alter,
genau.
Unmöglich jetzt mir das anzuhorchen wieder. Wenn ich mir das nach über 2 Jahren anhorchen will, geht das nicht. Da muss ich über diese Teile hinwegspringen, wo wir Sachen verkostet haben, weil schwierig für mich persönlich. Und jetzt sind wir viel mehr auf diesem, was schmeckt man denn wirklich? Wie fühlt sich der Wein an? Teilweise auch einfach bildliche Beschreibungen. Also ich finde es super, wenn du Weine mit irgendwas vergleichen kannst, weil du einfach dann ein gewisses Bild hast davon, wie kann eine Winzerin oder Winzer eventuell arbeiten, wenn so ein Wein macht. Viel besser als was weiß ich, präziser Weinsäure, Mittel plus.
Ja.
Ja.
Hilft man nicht so viel. Ist so.
Ja, cool. Ja, und bevor es zu den zwei Probeschluckfragen geht, muss ich unbedingt auch noch fragen von der Community, was ja vielleicht ein bisschen gemein ist. Was geht euch in der Weinbranche am Nerv vielleicht sogar? Gibt es sowas überhaupt? Das ist ja Real Talk jetzt.
Mir geht es am Nerv, wann Leute versuchen, die Weinbranche exklusiv zu halten.
Guter Punkt.
Also wann versucht wird, das Thema komplexer zu gestalten, als es ist. Weil ganz ehrlich, es ist am Schluss ist es scheiß Wein.
Ja.
Punkt.
Und dieses dumme Gatekeeping.
Wann wer sagt, mir schmeckt der Wein, dann ist das cool. Wenn wer sagt, mir schmeckt der Wein nicht, ist das auch okay. Und mir ist das wurscht, ob das die, weiß nicht, 500 Euro Flaschen ist oder sonst was. Ist ja okay, das muss da nicht schmecken. Es muss nicht jedem der Wein, der jetzt gerade gehypt wird, schmecken. Und deswegen man dann Leute irgendwie versucht auszugrenzen, weil du kennst die nicht aus, wenn dir das nicht schmeckt. Das ist halt ein Blödsinn. Dir schmeckt's nicht, das ist okay. Vielleicht liegt's dran, weil du halt nicht so viel Sachen verkostet hast. Und natürlich hast du irgendwo einen Gaumen, der sich an bestimmte Sachen gewöhnt hat und dem halt dann mehr Säure taugt. Das ist eh klar, aber deswegen brauche ich nicht zu wem sagen, ja, das ist, du brauchst es nicht trinken quasi, weil du kennst dich eh nicht aus oder dir schmeckt es nicht und deswegen kennst du dich nicht aus, sondern es ist halt einfach ein subjektives Thema, es ist ein Geschmacksthema und ich finde, dass es jetzt keine Grenzen geben.
Mhm. Absolut, ja.
Vielleicht das Thema Gatekeeping generell, wenn wir es noch ein bisschen ausweiten.
Ja.
Ich habe jetzt aktuell die letzten Monate mehr zum tun gehabt mit dem Female Wine Collective. Das ist eine super, super coole Gruppe aus Menschen, aus weiblich gelesenen Menschen, die in der Weinbranche in Wien, aber auch rund um Atom, also mittlerweile in ganz Österreich. Ich glaube, wir haben es noch nicht über die Grenzen hinweg geschafft, aber zumindest in ganz Österreich, sie zusammenfinden, Sachen gemeinsam tun. Und was man da an Diskussionen hört, ich meine, wir haben ja da Spaß und haben unseren Weinpodcast und haben unsere eigene kleine Welt und das macht alles Spaß und wir müssen uns um nichts kümmern. Mhm. Aber sobald du in der Weinbranche arbeitest und als Sommelier zum Beispiel arbeitest, hast du auf einmal ganz andere Grenzen, die aufgezogen werden und die ganz gerne mal aufgezogen werden von genau den Menschen, die ja Wein versuchen, kompliziert zu machen, damit keine anderen reinkommen.
Mhm.
Und wenn wir das nur ein bisschen ausweiten, dann bin ich ganz bei dir. Gatekeeping auf allen Ebenen im Bereich Wein, auch was eben das Thema Sommelerie angeht und so weiter und so fort, auch Gastro und so.
Es ist so ein cooles Produkt, warum soll ich irgendwen davon versuchen auszuschließen, weil wenn du mich nicht dafür begeistert hast, war ich nie dorthin gekommen, weil ich habe auch immer im Kopf gehabt, ja okay, passt, ich kenne diesen einen Weinstil und alles andere, das ist irgendwie kompliziert, das ist ja teilweise uncool und das ist so schade, weil da sind so viele Leute, die da handwerklich was machen, die da unendlich viel Energie, Zeit in ein Produkt stecken.
Da ist so viel Liebe drinnen.
Ja.
Das soll dann jeder feiern können.
Und dann sollte das von irgendwem einfach abgesperrt werden für andere. Dann sollte das nicht jeder trinken können. Wieso? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Mhm. Ja.
Ja, absolut, da gebe ich recht. Ja. Das mag ich persönlich auch nicht, also überhaupt nicht, wenn man so ein bisschen judged wegen einer Stilistik, die man gern trinkt.
Das ist das Nächste.
Ja, das geht überhaupt nicht. Jeder sollte das trinken, was er möchte. Was er
will. Nur wenn mir das nicht schmeckt, hast
du
das nicht.
Absolut wurscht, Hauptsache es schmeckt da.
Ja. Also, was ich zum Beispiel urgern verkoste, haben wir schon kurz angesprochen, was jetzt nicht unbedingt flaschenweise, aber so ein Glas Süßwein zum Dessert oder Käse, finde ich echt, echt cool. Und da haben wir schon mal Gespräche gehabt, die waren sehr witzig. Ja, du brauchst vielleicht nur 5 Jahre.
Wirklich? Ja, ah, also du wachst außer. Das ist auch so ein Blödsinn. Man
fängt immer mit süß an.
Das ist auch wieder Gatekeeping. Das ist so, du bist nur zu jung dafür, dass du das checkst.
Ja. Genau, ja. Ich bin vielleicht sehr jung, aber ich habe mich vielleicht auch schon um einiges mehr oder länger mit dem Thema befasst und selbst wenn.
Wenn es dir taugt, ist doch cool. Also warum können wir nicht einfach dabei bleiben oder dazu übergehen, wahrscheinlich eher dazu übergehen, dass wir das feiern, was denen Leuten voll taugt, ist doch super. Ja. Aus dem, in Wirklichkeit müsste die doch sagen, wenn du jetzt sagst, Mami taugt süß, wenn so viel, endlich, dass wer mal das in den Vordergrund stellt und nicht alle denselben Schaß pushen, den eh jeder pusht. Ne? Wir brauchen nicht alle jetzt da nur Riesling mit unendlich Säure trinken. Es ist cool, wenn da was anderes auch daherkommt, wenn wer da eine Leidenschaft hat, die vielleicht nicht so viel Leute haben, ist ja nur besser.
Mhm.
Also,
ja, so ist gut am Punkt gebracht, ja, wie gesagt, wahnsinnig, wahnsinnig cool, dass ihr auf jeden Fall mal den Wein mitgebracht habt und das auch herkommen seid.
Sehr gern.
Sehr gern, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, sehr, sehr cool. Zum Abschluss darf ich euch noch die zwei Probeschluckfragen stellen. Wenn du oder wenn ihr einen Wein wärt, was für einen Wein wärt ihr dann?
Ich habe zu Michi schon beim Herfahren gesagt, ich habe keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Der Michi hat dann gemeint, du streitst gern, es muss schon irgendwas mit ein bisschen Tannin und Säure sein, dass da so hinten einer eine gleich schon kann. Nehmen wir mal Blaufränkisch, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Okay.
Michi, du hast, glaube ich, schon präzise Gedankengänge dazu gehabt.
Ich habe extrem präzise Gedankengänge. Wenn ich ein Wein wäre, wäre ich wahrscheinlich sowas wie Riesling mit dieser straffen Säure, aber halt eher dann ein bisschen in die funky, natural Richtung.
Okay.
Nicht zu klassisch, sondern immer so ein bisschen extra.
Mhm.
Aber halt schon unendlich viel Säure und sehr, sehr geradlinig, sehr präzise.
Cool.
Jetzt habe ich es selber präzise gesagt.
Ja, genau. Deswegen meine ich.
Das Thema herfordern.
Ja, genau.
In der Folge.
Sehr gut.
Herrlich.
Ja, und wie sieht die Weinwelt in 50 Jahren aus, nach meiner Meinung?
Dieses Zeitfenster 50 Jahre hat mich tatsächlich ein bisschen gestresst.
Ja, schon
sehr. Ich meine, auch in 10 Jahren ist es schwieriger vorauszusagen, aber 50 Jahre ist schon wirklich, wirklich weit vorne. Es wird definitiv anders sein müssen, als es jetzt aktuell ist. Es geht gar nicht anders, weil wir so Challenges haben, wie eben das Thema Klimawandel, dass das Ganze in 50 Jahren hart geändert werden haben wird. Also das ist, ich weiß nicht, ob man sich das überhaupt wirklich vorstellen kann, aber wir sehen jetzt 2024, wir haben April, wir haben jetzt extreme Frostschäden in verschiedenen Ländern gehabt, ne? In Österreich sowohl als auch in Deutschland. Die Mosel ist teilweise halb abgefroren. Das heißt, die Frage ist, wie jetzt der Jahrgang 2024 überhaupt ausschauen wird, wie viel gibt es davon und so weiter. Und das kann ja nur wilder werden, tatsächlich.
Also Jahrgang 2074 wird spannend werden, ja, wie sich das verschiebt.
Ja, dann natürlich Stilistiken ändern sich. Es bleibt auch spannend, wie sich das weiterentwickelt, in den nächsten 5, 10, 20 Jahren.
Ja, das ist auch immer so lustig, was Leute vergessen, dass diese Stilistiken immer ein Auf und Ab machen.
Ja. Genau.
Dass dann jetzt gejudged wird, sind wir wieder bei dem Thema,
herrlich,
dass jetzt gejudged wird, dass irgendeine Stilistik schlecht ist oder nicht cool ist oder was weiß ich, oder überholt oder bla bla.
Ja.
In 5 Jahren kommt das halt wieder. Ja.
Also so
ich bin da immer sehr vorsichtig. Ich sage halt, mir taugt es nicht, das ist ja okay.
Mhm.
Aber erstens, ich weiß nicht, was mir in 5 Jahren taugt, weil
so ist es. Auch
die
das.
Eigene Stilistik ändert sich, was man halt gerade gern trinkt. Und die ganze Welt dreht sich. So.
Mhm.
Ich hoffe halt darauf, dass in 50 Jahren die Weinwelt nochmal offener wird.
Ja.
Ich glaube, dass es kleiner wird.
Es wird auf jeden Fall kleiner werden. Man merkt es ja jetzt schon. Auch jetzt schon wird die Weinwelt kleiner. Man sieht einen abnehmenden Konsum. Man sieht da bei Konsumentinnen und Konsumenten unter 30, dass es definitiv weniger wird. Aber erfreulicherweise meiner Meinung nach, wenn dann Wein getrunken wird, dann selektiver, überlegter und auch mit mehr Fokus auf das Thema Qualität.
Ja.
Und das ist eigentlich eine schöne Entwicklung. Mal schauen, wie sie das fortsetzt. Mal schauen, wie das wirklich dann in 10, 20 oder auch 50 Jahren ist. Vielleicht trinkt man gar keinen Wein mehr. Who knows?
Oh, schrecklich. Schrecklich.
Das glaube ich, wird es nicht werden.
Ja. Ja, die Antworten waren immer so total unterschiedlich.
Ja.
Egal, ob jetzt Weingut oder Sommelier-Seite. Wirklich, das finde ich so spannend. Was am meisten kommen ist, war, wie schmeckt der grüne Veltliner oder so in weiß nicht, 10, 20 Jahren von den Konsumenten. Finde ich cool, was du dann gesagt hast mit dem, ja, die Stilistiken kommen alle wieder.
Es ist einfach so.
Und vor allem, man darf nicht vergessen, wie hat der Veltliner vor 50 Jahren
geschmeckt.
Richtig. Auch total anders.
Ja.
Und jetzt feiern aber den Veltliner von jetzt, also die Leute. Und da muss ich sagen, ja, schauen wir mal, was kommt, oder?
Ja, schauen wir mal, was kommt. Ja. Was glaubst du, wie das ausschauen wird?
Boah, also ich glaube, dass es auf jeden Fall, aber sie sagt es auf jeden Fall kleiner wird.
Ja.
Wir werden selektiver alles verkosten oder genießen. Ich glaube aber, dass wir auf jeden Fall noch Wein trinken dürfen.
Mhm.
Nur halt anders vielleicht.
Ja.
Müssen wir sich ein bisschen gewöhnen an eine andere Stilistik und
es wird nicht anders gehen.
Anbauweise vielleicht noch.
Ja.
Who knows? Genau.
Ja, mal schauen. In 50 Jahren reden wir dann wieder drüber, ja?
Genau.
Haben wir noch ein bisschen Zeit, oder? Also.
Genau. Ja, und wenn Sie noch eine Frage zum Abschluss mitgebracht habt, vielleicht, dann dürft Sie die jetzt
stellen. Mir hat's sehr fasziniert, das Thema Sommelierie. Also einfach, weil das jetzt immer so ein Blick von außen rein ist und ich finde das ein super spannendes Thema. Und mir würde es interessieren, wenn du jetzt wieder Sommelier Vollzeit werden müsstest, du bist gezwungen dazu, wo gehst du hin? Was war so das Lokal, das Restaurant, das Hotel, wo du unbedingt hingehen wollen würdest?
Tatsächlich ist das jetzt eine sehr emotionale Entscheidung, weil ich Sommelier aufgehört habe, auch wegen emotionalen Entscheidung, weil ich mit einem Restaurant mich nicht so gut vertragen habe.
Mhm.
Also ich war schon im Burgenland, in Tirol und zum Schluss
während dem Studium auch beim Landhaus Bacher war jetzt zum Schluss. Mhm. Und das war eigentlich das, was mich total abgehört hat, weil das so coole Menschen dahinter waren. Mhm. Ist vielleicht jetzt nicht der Weinstil, wo ich sage, okay, das ist jetzt das, was ich persönlich wahnsinnig gern trinke. Mhm. Aber einfach von den Gästen her, kann man sich total nicht vorstellen, wenn man es so erklärt, von den Gästen her und von Team oder von den Chefleuten her, so herzig.
Cool.
Und da geht es eher gar nicht um den Wein an sich, sondern einfach nur um die Arbeitsweise. Also wenn ich nur mal das mache, ich habe jetzt vor 10 Tagen, nach 14 Tagen erst, glaube ich, beim Landhaus wieder mal aus Sommelier ausgeholfen. Und ja.
Also da würdest du wieder hin?
Da würde ich, glaube ich, wieder hin. Aber ich glaube, das hat sich erledigt. Bin schon eher hinter der Bühne jetzt tätig. Ja. Auch spannend. Aber,
das glaube ich, ja.
Ja. Ja, aber danke auf jeden Fall für die Frage.
Sehr gerne. Sehr, Michi, sehr cool. Hast du nur extra Frage mitgebracht?
Natürlich habe ich eine extra Frage. Ah, ja. Die ist cool. Einfacher zu beantworten, glaube ich.
Ja.
Ich finde immer diese Frage nach dem Lieblingswein bescheuert, weil was ist dein Lieblingswein? Was ich finde, was man schon immer hat, und das hat auch ganz viele Schwankungen und ganz viele unterschiedliche Richtungen, ich habe immer so eine Region, die mir gerade am meisten gustet. Mhm. Hast du eine Region, wo du sagst, wenn ich jetzt in einem Restaurant sitze, Weinkarten aufschlag, da schaue ich zuerst in der Region, was da ist, weil das ist gerade das, wo ich immer zuerst einmal schaue, wo man gerade die Weinstilistik und die Weine besonders da.
Boah, da gibt's mehrere, muss ich sagen. Schwierig, auch wieder da zum Antworten. Ich trinke, also ich bin schon patriotisch unterwegs, aber ich trinke auch wahnsinnig gern französische, frische Weine. Also egal, ob das jetzt also echt, wenn dann eins von den zwei Richtungen.
Cool.
Sehr gut.
Cool.
Danke dir.
Ja, ich sag danke. Vielleicht sehen wir sie so mal wieder auf Acht. So ist
ja,
schon lässig.
Ja, sehr gut.
Cool. Dann bis nächste Woche. Wir hören uns. Ciao. Servus.